Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen guten Abend an einem Tag, an dem uns ein weiteres Mal die europäische Flüchtlingspolitik beschäftigen wird. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist gemeinsam mit Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli in den Osten Griechenlands gereist, um sich ein Bild von der Lage dort zu machen. Seit Tagen harren hier Hunderte oder Tausende Flüchtlinge aus, um die Grenze zu überqueren, die ihnen der türkische Präsident Erdogan geöffnet hatte. Nach einem Flug über die Grenzregion äußerten sich die Spitzen der EU. Mehr dazu gleich. Außerdem, wegen der Corona-Krise haben die Veranstalter die Leipziger Buchmesse abgesagt. Die amerikanische Notenbank FED senkt wegen der drohenden wirtschaftlichen Folgen den Leitzins. Und die CDU-Fraktion in Thüringen ist möglicherweise mit einem Corona-Fall konfrontiert, mit unabsehbaren Folgen für die für morgen angesetzte Neuwahl des Ministerpräsidenten. In den USA ist der sogenannte Super Tuesday angelaufen, womöglich die Vorentscheidung bei den Vorwahlen der Demokraten. Und die deutsche Bischofskonferenz wählt den Limburger Bischof Betzing zum Nachfolger des zurückgetretenen Kardinal Marx. Soweit unsere Themenübersicht. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel Lügen, List und Influencer – soziale Medien im US-Präsidentschaftswahlkampf. Wie kann die Europäische Union mit dem Umstand umgehen, dass sich an ihrer Außengrenze erneut hunderte Menschen versammelt haben, um ihrer teils verzweifelten Situation zu entkommen und Schutz in Europa zu suchen? Die griechische Grenzpolizei war in den vergangenen Tagen mit Tränengas gegen die Flüchtlinge vorgegangen und hatte angekündigt, einen Monat lang keine Asylanträge mehr entgegenzunehmen. Genug Gesprächsstoff also beim Besuch Ursula von der Leyen und der Präsidenten von Rat und Parlament heute. Hören Sie den Bericht von Christian Buttgereit.
Von oben aus dem Hubschrauber herab erkundeten die EU-Spitze und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis die Lage an der griechisch-türkischen Grenze. Wieder am Boden erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:
Es ist nicht nur eine griechische Grenze, sondern eine europäische Grenze. Und ich stehe hier als Europäerin an Ihrer Seite.
Sie, EU-Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli, seien gekommen, um ein klares Signal auszusenden von europäischer Solidarität und Unterstützung für Griechenland. Die griechischen Sorgen seien auch die Sorgen der EU, versicherte von der Leyen. Es sei wichtig, hier zu sein und
ich möchte auch mein Mitgefühl für die Migranten ausdrücken, die mit falschen Versprechungen in diese schwierige Lage gelockt wurden.
Oberste Priorität habe die Sicherung der griechischen Grenze, die ja auch eine EU-Grenze sei. Um diese Grenze zu sichern, sagte von der Leyen eine Verstärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu.
Gemäß den Wünschen der griechischen Regierung ist Frontex nun in der Lage, eine schnelle Grenzsicherungstruppe aufzustellen. Frontex wird ein Hochseeschiff für die Küstenwache und zusätzlich 6 weitere Schiffe zur Verfügung haben. Außerdem 2 Helikopter, ein Flugzeug, 3 mobile Wärmebildkameras und 100 Grenzschützer zusätzlich zu den bestehenden 530 an der Land- und Seegrenze.
Darüber hinaus will die EU Griechenland Finanzhilfen bereitstellen. 350 Millionen Euro sofort und weitere 350 Millionen nach Bedarf. Außerdem gäbe es zusätzliche humanitäre Hilfsmittel wie Medikamente, medizinisches Personal, Zelte, Decken, was immer gebraucht werde, so von der Leyen. Ausdrücklich lobte sie den Einsatz der griechischen Grenzschützer. Diese hätten, so ergänzte der griechische Regierungschef Mitsotakis, 24.000 Versuche abgewehrt, die Grenze illegal zu übertreten. Dass sie dabei massiv Tränengas und Gummigeschosse einsetzten und Menschen zumindest verletzten, erwähnte Mitsotakis nicht. Mit der EU hingegen ging er kritisch ins Gericht. Wir haben die Zeit seit der letzten Migrationskrise nicht weise genutzt, um zu lernen, wie wir mit solchen Situationen effektiv umgehen. Es ist an der Zeit, es jetzt zu tun. Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, griff diesen Punkt auf und rügte die EU-Staaten, die sich nach wie vor weigerten, ihren Teil der Verantwortung im Umgang mit Flüchtlingen zu übernehmen. Die EU brauche dringend eine angemessene Migrationspolitik, um führend in Menschenrechten zu sein, so der Italiener. Mit Blick auf die Türkei und ihren Präsidenten Erdogan sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Türkei sei zwar nicht unser Feind, aber
wer meint, er müsse den Zusammenhalt Europas auf die Probe stellen, wird enttäuscht sein. Wir bleiben uns treu und unsere Einheit wird weiterhin bestehen. Jetzt ist es an der Zeit, für konstatierte Aktionen kühlen Kopf zu bewahren und auf der Basis unserer Werte zu handeln.
In der Praxis heißt das vor allem, die Grenzsicherung zu verstärken.
Wie sollte die Europäische Union auf die veränderte Lage an ihren Außengrenzen reagieren? Das wird auch in Berlin heftig diskutiert. Vor allem Politiker der CDU und der CSU pochen auf den Beschluss ihrer Parteien. 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Bundesinnenminister Horst Seehofer meinte vor wenigen Minuten, die Grenzen Europas seien nicht geöffnet für diese Flüchtlinge aus der Türkei und das gelte auch für unsere, also die deutsche Grenze. Soweit Innenminister Seehofer nach einer Sitzung der Unionsbundestagsfraktion. Klaus Remme hat mehr.
Unter dem Eindruck der Bilder aus der griechisch-türkischen Grenzregion denkt der ein oder andere deutsche Politiker schon weiter. AfD-Fraktionschef Bernd Baumann sprach heute von einer Kapitulation der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.
Das Entscheidende ist, dass die deutsche Politik zur Grenzkontrolle an den eigenen Grenzen zurückfindet, wenn es gar nicht mehr anders geht. Dass da ein System ist, rechtsstaatlicher Art, wie in allen anderen Nationen dieser Welt.
Und es ist nicht nur die AfD, die heute über die deutsche Grenze sprach. Vor der Unionsfraktionssitzung unterstrich der stellvertretende Vorsitzende Thorsten Frey, CDU, die Bedeutung der EU-Außengrenze, sagte aber auch:
Wenn es uns nicht gelingt, die europäische Außengrenze effektiv zu schützen, dann kann das nur bedeuten, dass wir die deutsche Grenze engmaschig kontrollieren müssen und dort auch zu Zurückweisungen kommen müssten. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Aber es ist auch eine klare Botschaft an alle diejenigen, die sich auf den Weg machen möchten, weil wir uns an das Versprechen gebunden fühlen, dass sich die Verhältnisse von 2015 nicht wiederholen dürfen.
Die Union versuche, sich vor den Versäumnissen der vergangenen Jahre und den heutigen Notwendigkeiten wegzuducken, kritisierte Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Wir haben die Kapazitäten in Deutschland. Wenn man sich die Situation auf den griechischen Inseln anschaut, dann weiß man, wir müssen hier sehr, sehr schnell handeln und von dort Menschen aufnehmen.
Ein völlig falsches Signal, so heißt es in den Reihen von Union und FDP. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach gegenüber Bild von Verantwortungslosigkeit. Alexander Dobrindt, CSU, meinte:
Wenn man jetzt den Eindruck hinterlässt, es gäbe doch eine Chance, Deutschland würde jetzt schon die Bereitschaft haben, Flüchtlingsunterkünfte einzurichten, Kontingente zu übernehmen, das bedeutet, dass man aus 2015 definitiv nichts gelernt hat und geradezu noch befördert, dass sich mehr Menschen unter falschem Eindruck auf den Weg an die Grenze machen.
Türkischen Quellen zufolge hat Präsident Erdogan in einem Telefonat mit der Bundeskanzlerin auf eine faire Lastenteilung gedrängt. Das Flüchtlingsabkommen zwischen Ankara und der Europäischen Union ist hoch umstritten. Keine weiteren Zahlungen. So positionierte sich heute FDP-Chef Christian Lindner.
Erdogan setzt Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen ein, um seine politischen Ziele gegenüber der Europäischen Union zu erreichen. Jetzt fehlt ihm aus unterschiedlichen Gründen das Geld und nun soll Druck auf Europa aufgebaut werden. Darauf darf man sich nicht einlassen.
Gerald Knaus vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative, einer der Vordenker des Flüchtlingsabkommens, widerspricht vehement. Im österreichischen Fernsehen kritisierte er die Mittel Erdogans. Dessen Forderung, Europa müsse größere Lasten schultern, sei jedoch berechtigt. Nach der Aussetzung des Asylrechts in Griechenland geht es nach Ansicht von Knaus ums Grundsätzliche.
Tränengas, Militär an der Grenze, das, was Donald Trump sich erträumt hätte, einfach das Recht auf Asyl abzuschaffen und die Grenze zu militarisieren, das macht heute die Europäische Union. Leider nützt das weder den Türken noch den Flüchtlingen noch der EU. Man muss einen besseren Weg finden.
Gerald Knaus im Bericht von Klaus Remmer aus Berlin. Experten hatten es bereits vor Wochen vorausgesagt. Es wird sehr schwierig, wenn nicht unmöglich werden, die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen. Es geht jetzt nur noch darum, die Ausbreitung möglichst zu verlangsamen, in der Hoffnung, dass dadurch das Gesundheitssystem nicht destabilisiert wird und bald ein Impfstoff zur Verfügung steht. Fakt ist, das Virus ist mittlerweile in allen Bundesländern nachgewiesen worden und die Buchmesse in Leipzig ist abgesagt. Mehr dazu von Sebastian Engelbrecht.
Die Leipziger Buchmesse findet in diesem Jahr nicht statt. Ein Sprecher der Stadt Leipzig sagte, es handle sich um eine Präventionsmaßnahme, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreiten könne. Nach der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und der Internationalen Handwerksmesse in München ist das die dritte Absage einer großen Messe aus der Sorge um die weitere Ausbreitung des Virus. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer schrieb auf Twitter, Gesundheit und Sicherheit gingen in diesem Fall ganz klar vor. Ähnlich äußerte sich der CSU-Vorsitzende Markus Söder.
Es gilt das klare Primat der Medizin. Das heißt, wir haben in Bayern ja bereits einen Krisenstab eingerichtet. Wir werden den Empfehlungen von Ärzten, von Virologen und den zuständigen Experten in dieser Frage folgen.
Söder forderte zugleich, der Staat müsse den Unternehmen wegen der Corona-Krise finanziell entgegenkommen. Im Koalitionsausschuss solle am Sonntag über einen ökonomischen Notfall- und Vorsorgeplan für dieses Jahr verhandelt werden, regte Söder an. Dem schloss sich FDP-Chef Christian Lindner an. Er sagte gegenüber dem Fernsehsender Welt:
Jetzt muss alles dafür getan werden, dass Betriebe und Arbeitsplätze gesichert werden. Zu einem solchen Akutprogramm gegen einen Wirtschaftsabsturz gehören nach unserer Überzeugung beispielsweise Abschreibungsmöglichkeiten im Steuerrecht für Investitionen in den Betrieben.
Zudem schlug Lindner vor, die Stromsteuer zu reduzieren. Die geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlags solle vorgezogen werden und rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres gelten. Etwas vorsichtiger äußerte sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
Im Moment geht es erstmal eher um die Soforthilfe und darum, dass mit sowas wie Kurzarbeitergeld oder der Frage von Liquiditätshilfen reagiert werden kann und auch reagiert werden muss. Dazu muss die Bundesregierung sich verständigen. Ich glaube, der Streit darum, wann welches Konjunkturprogramm stattfindet, hilft im Moment erstmal nicht.
Den pessimistischen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr teilt auch der Berliner regierende Bürgermeister Michael Müller. Er sieht auf Staat und Wirtschaft große Belastungen zukommen.
Wir erwarten erhebliche wirtschaftliche, finanzielle Folgen durch die Situation, die wir jetzt haben und durch Absage von Veranstaltungen, Entschädigungen bzw. auch Einnahmeausfälle. Das werden hohe Beträge sein, die da auf Private zukommen, aber eben auch auf den öffentlichen Haushalt.
Langfristig werde man sich aber auf das Virus einstellen können, meint der ärztliche Direktor des Berliner Universitätsklinikums Charité, Ulrich Frey.
Früher oder später werden wir tatsächlich eine Situation haben, wo Corona unterwegs ist wie Influenza und wo man eher Maßnahmen ergreifen muss, dass man die Patienten möglichst gut versorgt, vor allem die, die schwer erkrankt sind damit. Das kann eine ziemlich große Aufgabe werden. Ob da die entsprechenden Behandlungskapazitäten, Betten dafür zur Verfügung stehen.
Die heute an der Charité eingerichtete Untersuchungsstelle für Corona-Tests war nach Angaben von Frey gut besucht. Zur Mittagszeit hätten dort 100 Patienten auf einen Test gewartet.
Wie groß ist die Gefahr, dass die Corona-Epidemie eine weltweite Rezession auslösen könnte? In Berlin bereitet man sich, wie eben gehört, auf Gegenmaßnahmen vor. Die amerikanische Zentralbank Fed, die hat jetzt bereits gehandelt und den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt gesenkt. Arthur Landwehr.
Das Coronavirus stellt ein immer größeres Risiko für die Wirtschaftsleistung dar. Um unsere Ziele von höchster Beschäftigung und stabilen Preisen zu erreichen, senken wir den Zinskorridor um 0,5 Prozentpunkt. So die amerikanische Notenbank in einer Erklärung. Zum ersten Mal seit 2008 senkt sie damit Zinsen in einer Notaktion. Der Leitzins fällt von 1,75 auf 1,25%. In den vergangenen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump massiven Druck auf die Federal Reserve ausgeübt, die Zinsen zu senken. Es müsse ein so wörtlich großer Schnitt passieren, um die Wirtschaft zu stützen. Nach einer Konferenz der G7-Finanzminister kam nun die Entscheidung der Fed. Gemeinsam mit Notenbanken auf der ganzen Welt soll mit niedrigeren Zinsen eine Rezession als Folge der Coronavirus-Epidemie verhindert werden. Viele Wirtschaftsexperten halten es für eine Bedrohung der Weltwirtschaft, wenn durch Quarantäne und Einreisebeschränkungen Produktions- und Lieferketten unterbrochen werden.
Aus Washington war das Arthur Landwehr. Das Coronavirus, womöglich hat es auch ungeahnte Auswirkungen auf die politische Entwicklung, vor allem in Thüringen. Denn die CDU-Fraktion dort ist mit einem Verdachtsfall konfrontiert. Henry Bernhard in Erfurt. Wer ist denn betroffen?
Es geht um einen Abgeordneten der CDU-Fraktion. Er zeigt keine Symptome, das muss man dazu sagen, aber er war in Italien im Skiurlaub. Und ein Mann aus seiner Reisegruppe ist der erste und einzige bestätigte Corona-Fall in Thüringen. Deshalb ist der Abgeordnete nun automatisch in einer Gefährdungsgruppe und muss in Quarantäne. Pikant ist, dass dieser Abgeordnete zur Verhandlungsgruppe mit Linken, SPD und Grünen gehörte, die in den letzten Wochen verhandelt haben. Er hat also mit diesen auch vielen Kontakt gehabt, auch mit Journalisten Kontakt gehabt. Falls der Abgeordnete positiv getestet werden sollte, dann wären die Gefährdungsgruppen Freundeskreise wirklich sehr groß. Die CDU-Fraktion hat schon gesagt, dass sie vorsichtshalber jetzt schon mal Menschenansammlungen meiden möchte, um niemanden möglicherweise noch anzustecken.
Wann soll denn Klarheit darüber herrschen, ob es sich wirklich um eine Infektion handelt und welche Folgen hätte das denn für die geplante Wahl morgen des Ministerpräsidenten?
Also es wird gesagt vom Sozialministerium, dass mit einem Ergebnis nicht vor 20 Uhr zu rechnen sei, möglicherweise auch erst morgen Vormittag. Die Ministerpräsidentenwahl soll ja 14 Uhr starten. Bis dahin hält auch der Landtag noch still und fällt keine Entscheidung. Aber die Landtagspräsidentin hat schon gesagt, wenn er positiv getestet würde auf Corona, dann wäre eine Landtagssitzung unverantwortlich. Dann würden die gesamten 3 Sitzungstage ausfallen und damit auch die Ministerpräsidentenwahl. Und der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP bliebe weiter im Amt. Es gäbe in Thüringen weiter keine Minister, keine wirkliche Regierung und das in diesen Zeiten der Corona-Bedrohung.
Blicken wir noch auf die AfD, der sogenannte Flügel, der ja in Thüringen ja auch sehr stark ist. Der wird ja bisher durch das Bundesamt für Verfassungsschutz lediglich als Verdachtsfall geführt und jetzt berichten aber NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, dass dieser Flügel kurz davor stehe, diesen Status zu verlieren bzw. zu wechseln. Inwieweit?
Also das Bundesamt für Verfassungsschutz soll nach einjähriger Überprüfung zu dem Ergebnis gekommen sein. Es gibt aber noch keine offizielle Bestätigung dafür. Das wäre eine Hochstufung vom Verdachtsfall auf einen Beobachtungsfall. Das heißt, dass dann nachrichtendienstliche Mittel in aller Breite erlaubt sind, also Überwachung von Post, von Telefon, Einsatz von V-Leuten. Der Flügel würde im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Nur die Begründung des Verfassungsschutzes vor einem Jahr war, das propagierte Politikkonzept sei auf Ausgrenzung, Verächtlichmachung und Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten und Andersdenkenden gerichtet, vor allem Muslime. Es verletze die Menschenwürde sowie das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip. Die AfD hat dagegen protestiert. Intern gab es in der AfD auch eine Arbeitsgruppe, die diverse Äußerungen fand, die die Beobachtung aus ihrer Sicht zumindest nachvollziehbar machen würde. Und es gab dann eine Empfehlung aus dieser AfD-Arbeitsgruppe vom Bundesvorstand, dass man pauschale Diffamierungen oder Herabwürdigungen von Ausländern und Immigranten und so weiter meiden solle und auch Reizwörter wie Umvolkung oder Befremdung meiden solle. Der Flügelchef Björn Höcke aus Thüringen kommentierte diese Vorsicht damals mit dem Vorwurf der politischen Bettnässerei. Es gab damals auch den Stuttgarter Aufruf von vielen Unterzeichneten von der AfD, vom Flügel, wo man sagte, wir widersetzen uns allen Denk- und Sprachverboten, also großer Widerstand dagegen. Aber intern gibt es natürlich große Sorge in der AfD vor dieser Beobachtung, denn das wäre natürlich auch ein Signal an Staatsbedienstete, die sich in der AfD oder im Flügel engagieren, dass möglicherweise auch ihre berufliche Karriere dadurch durch dieses Engagement bedroht werden könnte.
Ganz kurz noch, Henry Bernhard, wie hart ist diese Geschichte dieser 3 Medien aus Ihrer Sicht?
Wenn die 3 das melden, dann sollte man davon ausgehen, dass daran was dran ist. Ja.
Aus Erfurt waren das Informationen von Henry Bernhard. Schönen Dank dafür. Und wir wechseln nach Washington. Wer fordert im Herbst US-Präsident Donald Trump heraus? Heute könnte eine Vorentscheidung fallen beim sogenannten Super Tuesday, den wir heute als womöglich klarer Sieger hervorgeht, hat am Ende ganz gute Chancen, das Vorwahlrennen der Demokraten zu machen. Und deswegen ist uns unser Kollege Jan Bösche jetzt zugeschaltet. Herr Bösche, wie ist der Tag in den USA denn angelaufen?
Ja, es wird ja wirklich von der Atlantikküste bis zur Pazifikküste gewählt. Das heißt, die Zeitverschiebung sorgt dafür, dass wir wirklich einen sehr, sehr langen Wahltag haben. Sicherlich die tragischste und traurigste Ergebnisse gab es in Tennessee. In der Nacht hat es dort mehrere Tornados gegeben. 19 Tote werden dort beklagt an einem Tag, wo eigentlich gewählt werden sollte. Dort gibt es Stromausfälle. Das ist sicherlich das dunkelste Kapitel dieses Tages. Ansonsten sehen wir, dass die Kandidaten wirklich versuchen, mit letzten Wahlwerbespots auch heute noch die Leute zu bewegen, für sie abzustimmen.
Wer hat denn die größeren Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen? Joe Biden oder Bernie Sanders?
Das ist die gute Frage, über die sich natürlich alle den Kopf zerbrechen. Es wird in 14 Staaten gewählt. Entsprechend gibt es 14 unterschiedliche Umfrageergebnisse. Bernie Sanders hat gute Chancen, viele delegierte Stimmen zu bekommen. Darum geht es ja. Besonders in Kalifornien liegt er vorne. Das ist der wertvollste Staat, der mit im Rennen ist. Hier geht es um 415 delegierten Stimmen. Aber Joe Biden, der für viele ja schon so ein bisschen wie das lahme Pferd im Rennen aussah, hat plötzlich 9 Schub bekommen in den vergangenen Tagen, haben nämlich mehrere Kandidaten ihre Unterstützung erklärt. Also zum Beispiel Pete Buttigieg oder Amy Klobuchar sind aus dem Rennen ausgestiegen und haben sich hinter Biden gestellt. Der hofft jetzt natürlich, dass er mit diesem Rückenwind möglicherweise doch nochmal so richtig zulegen kann. Und die dritte interessante Frage, die wir beobachten, ist Mike Bloomberg, der frühere Bürgermeister von New York, der wirklich mit Milliardensummen in dieses Rennen eingestiegen ist und versucht, über Werbung Wähler für sich zu gewinnen. Heute ist der erste Tag, wo wirklich er zur Wahl steht und die entscheidende Frage wird sein, hat er genügend Wähler von sich beeindruckt?
Bisher nehmen sich ja die sogenannten gemäßigten Demokraten Stimmen gegenseitig weg oder haben sich weggenommen zumindest. Ist denn damit zu rechnen, dass nach diesem Super Tuesday am Ende nur noch zwei Kandidaten zur Auswahl stehen?
Das ist die große Frage. Wir dürfen nicht Elizabeth Warren vergessen, die eher auch dem progressiven Flügel zugeschlagen wird, die immer noch im Rennen ist, obwohl in ihrem eigenen Heimatstaat Bernie Sanders in den Umfragen vorne liegt. Also Beobachter rechnen damit, dass sie sicherlich, je nachdem wie die Ergebnisse heute ausfallen werden, nicht mehr lange im Rennen sein wird. Und dann haben wir erst einmal drei ältere weiße Männer im Rennen, nämlich Sanders, Biden und Bloomberg. Und da wird natürlich dann die entscheidende Frage sein, gerade bei Mike Bloomberg. Er ist nicht auf Spenden angewiesen. Das ist ein wichtiges Kriterium hier. Wer kann genügend Geld sammeln? Ein Problem für Joe Biden. Er ist nämlich auf der Spendenfront nicht so gut unterwegs. Für Mike Bloomberg gibt es dieses Problem nicht. Also, wenn er möchte, kann er sich bis zum Parteitag im Rennen halten. Die Frage ist natürlich, ob die Wähler das entsprechend unterstützen und auch entsprechend für ihn stimmen.
Wann werden wir Ergebnisse haben?
Das ist eine gute Frage. Sicherlich morgen früh deutscher Zeit wird es die ersten Ergebnisse geben, aber wir wissen besonders von Kalifornien, einem sehr großen Staat, dass da lange ausgezählt wird. Also gerade wenn es Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, dann wird das noch Tage dauern. Wir dürfen noch nicht vergessen, jeder nimmt seine Stimmen mit zum Parteitag. Also hier ist es nicht, der Gewinner bekommt alles, sondern da kann ein knappes Rennen kann bedeuten, dass zwei oder drei Kandidaten entsprechende Stimmenanteile mitnehmen, was es natürlich schwieriger macht, einen wirklich Frontrunner, einen wirklichen Kandidaten zu sehen, der wirklich vorne liegt.
Ganz kurz noch, wie groß ist das Medieninteresse?
Das Medieninteresse ist groß. Natürlich wird auch hier täglich über das Coronavirus geredet und andere Probleme. Aber dieser Vorwahlkampf, der so spannend ist, der beschäftigt natürlich die Medien außerordentlich.
Und wir werden es auch weiter verfolgen, auch mit Ihrer Hilfe. Jan Bösche, schönen Dank nach Washington. Dreimal haben die Israelis in den vergangenen Monaten gewählt. Zweimal war das Ergebnis ein Patt. Es kam keine neue Regierung zustande. Und auch diesmal könnte es schwierig werden, denn Amtsinhaber Benjamin Netanyahu hat mit seinem konservativen Likud-Block zwar einen Wahlsieg eingefahren, allerdings fehlen ihm eine oder sogar zwei Stimmen zur Mehrheit. Aus Tel Aviv berichtet der Kollege Benjamin Hammer.
Der Tag nach der Wahl. Er bringt einen klaren Verlierer und einen halben Gewinner. Der klare Verlierer heißt Benny Gantz. Bei der letzten Wahl war dessen Wahlbündnis Blau-Weiß noch stärkste Kraft. Jetzt liegt es laut vorläufigen Auszählungen zurück. Der halbe Gewinner, Benjamin Netanyahu. Sein Likud-Block liegt zwar vorn und bekommt, Stand jetzt, 36 Mandate, doch es könnte sein, dass der Premierminister und seine Wunschpartner, die Parteien aus dem rechtsreligiösen Lager, eine Regierungsmehrheit ganz knapp verpassen. Und dann ist da noch die Anklage gegen Netanyahu wegen Korruption. Die Israelis reagierten unterschiedlich auf den Wahlausgang. Ich bin enttäuscht, sagt ein Mann in Jerusalem. Mich überrascht es, dass die Hälfte des Landes ein Interesse daran hat, dass ein Angeklagter Premierminister bleibt. Wir sind sehr glücklich über das Wahlergebnis, sagt hingegen ein anderer Mann. Wir wünschen Benjamin Netanyahu viel Glück. Wir hoffen, dass er seine Versprechen einhalten kann, sei es die Reform des israelischen Justizsystems oder die Annektierung des Jordantals oder von Judäa und Samaria. Judäa und Samaria, so nennen viele Israelis das besetzte Westjordanland. Die Palästinenser zeigten sich entsetzt über die vielen Stimmen für Netanyahu. Der Generalsekretär der PLO, Saeb Erekat, schrieb, dass Siedlungen, Besatzung und Apartheid die Wahl gewonnen hätten. Formulierungen, die Netanyahu so zurückweisen würde. Er erklärte sich in der Wahlnacht zum Sieger. Während des Wahlkampfs habe ich gesagt, was wir erreichen wollen. Die Ausweitung der Souveränität auf die Heimat unserer Vorväter, auf Judäa und Samaria und das Jordantal. Die Vernichtung der iranischen Bedrohung und die Gründung eines historischen Verteidigungsbündnisses mit den USA. Die Gespräche darüber habe ich mit Präsident Trump bereits begonnen. Netanyahu klang so, als sei dessen Regierungsbildung bereits ausgemachte Sache. Aber so ist es nicht. Seinem Wunschbündnis fehlen nach Auszählung von 90% der Stimmen zwei Mandate. Netanyahus Partei hofft nun auf Abgeordnete des gegnerischen Lagers, die die Seiten wechseln, oder auf Avigdor Lieberman. Der Vorsitzende der rechtsnationalen Partei Israel Beiteinu hatte sich in den vergangenen Monaten geweigert, mit Netanyahu zu koalieren. Diesmal hat er es noch nicht ausgeschlossen. Am Tag nach der Wahl ist also noch vieles offen. Netanyahus Likud feierte trotzdem schon mal. Auf der Bühne der Wahlparty fiel kein Wort über die Anklage gegen Netanyahu wegen Korruption. Bereits in zwei Wochen soll der Premier vor Gericht erscheinen. Netanyahus Gegner forderten heute Israels obersten Gerichtshof auf, dem Premier wegen der Anklage eine mögliche erneute Regierungsbildung zu verwehren. Es scheint paradox. Benjamin Netanyahu befindet sich in juristischer Hinsicht in der größten Krise seiner Karriere. Und dennoch erreichte er eines der besten Wahlergebnisse. Eine israelische Radiomoderatorin sprach darüber mit einem ehemaligen Richter an Israels oberstem Gerichtshof. Wenn die Öffentlichkeit so sehr Netanyahu vertraue, fragte die Moderatorin, bedeutet das, dass die Menschen ihr Vertrauen in die Justiz verloren haben? Ja, sagte der ehemalige Richter, er befürchte, dass es so ist.
Netanyahus Likud-Block liegt vorne, aber verfehlt wohl die absolute Mehrheit bei der Wahl in Israel. Aus Tel Aviv war das der Bericht von Benjamin Hammer. Nochmal zurück nach Deutschland. Kardinal Reinhard Marx. Viele Jahre hatte er die Deutsche Bischofskonferenz in Deutschland angeführt. Vor wenigen Wochen hat er völlig überraschend mitgeteilt, dass er nicht nochmal zur Wahl antreten werde und hat sein Alter als Grund dafür angegeben. Ob das der tatsächliche Grund ist oder nicht heute, jedenfalls hat sich die Bischofskonferenz für einen Nachfolger entschieden. Es ist der Limburger Bischof Georg Betzing und der will als Vermittler auftreten. Petra Pfeiffer berichtet.
Ich bin kein zweiter Reinhard Marx. Ich bin Georg Betzing.
So präsentierte sich der neue Bischofskonferenzvorsitzende heute in Mainz. Damit spielte er darauf an, dass er das Arbeitspensum seines Vorgängers nicht kopieren wird. Aber man könnte den Ausspruch auch darauf münzen, dass Betzing ein ganz anderer Typ ist. Auf den manchmal etwas hemdsärmeligen und ruppigen Marx folgt nun ein konzilianter und ausgleichender Vorsitzender, der zuhört, Menschen mitnimmt und zu vermitteln versteht, ohne Brechstange. Das war sicher auch der Grund dafür, dass seine Mitbrüder ihn und nicht den lauter auftretenden Essener Bischof Overbeck zum Vorsitzenden gewählt haben. Betzing scheut sich dennoch nicht, Position zu beziehen. Zuallererst will er den Reformprozess, den Bischöfe und Laien im Januar begonnen haben, fortsetzen.
Es steht im Zentrum unserer Überlegungen der synodale Weg. Und ich kann dazu sagen, dafür stehe ich ganz und gar.
Im Rahmen dieses sogenannten synodalen Weges greifen Bischöfe und Laien gemeinsam auch die katholischen Dauerthemen auf. Lockerung des Zölibats, Umgang mit Macht und den Ausschluss von Frauen von der Priesterweihe. In all diesen Fragen hat Betzing Bewegung angemahnt. Sehr zur Freude des katholischen Frauenverbandes KfD, der in Betzing einen Fürsprecher für seine Anliegen sieht. Für die Basisbewegung Wir sind Kirche und ihren Sprecher Christian Weißner stellt sich jetzt vor allem eine Frage.
Wird er es schaffen, mit der Unterstützung seiner Mitbrüder, dass sie auch wirklich am selben Strick in derselben Richtung ziehen. Und wichtig ist natürlich auch die Aufgabe auch nach Rom, denn wir werden nichts gegen Rom machen können. Aber wenn es ihm gelingt, das, was hier in Deutschland passiert, nach Rom zu vermitteln, besteht Hoffnung, dass wir die große Kirchenkrise auch meistern.
Damit spielt Weißner auf einen möglicherweise wunden Punkt des neuen Vorsitzenden an. Der 58-jährige Westerwälder ist in Rom nicht gut vernetzt.
Ich habe das ehrlicherweise auch den Mitbrüdern gesagt, als ich merkte, es wird ernst. Ich spreche kein Italienisch. Ich bin auch nicht kurienaffin und dort bewandert. Da hoffe ich auf die Unterstützung von denen, die den Laden kennen.
Wenn Betzing also im Vatikan vorsprechen muss oder will, wird er jemanden mitnehmen müssen. Entweder ein ganzes Team oder er bildet mit Kardinal Marx, der sich über Betzings Wahl äußerst erfreut zeigte, ein Tandem. Auch der Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, lobte Betzing und beschrieb ihn als ökumenisch äußerst aufgeschlossen. Betzing steht dafür ein, dass Katholiken in bestimmten Fällen am evangelischen Abendmahl teilnehmen können und umgekehrt, unter katholischen Bischöfen nicht unumstritten. Außerdem möchte der ehemalige Trierer Generalvikar, dass sich die Bischöfe in den nächsten Tagen auf eine angemessene Entschädigung der Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche einigen können. Die betroffenen Initiativen werden nämlich langsam ungeduldig.
Wir können da nur dazulegen, dass wir auch den Betroffenen gegenüber transparent machen, warum wir diese Zeit brauchen. Ich hoffe aber, dass wir ein Ergebnis präsentieren können, das zum einen Betroffenen gegenüber ein Signal ist, aber auch in der gesamtgesellschaftlichen Landschaft verstanden wird.
Wie hoch die Entschädigung ausfallen soll, dazu hüllte sich der neue Bischofskonferenzvorsitzende noch in Schweigen. Das war klug, denn noch haben sich die Bischöfe nicht auf den vorliegenden Kompromissvorschlag geeinigt.
Petra Pfeiffer war das zum Abschluss der Informationen am Abend mit Dirk-Oliver Heckmann am Mikrofon. Danke fürs Zuhören, Ihnen einen schönen Abend.